ist Ihr täglicher Begleiter und Ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist Ihre Schmerzenssache.
Hallo Jürgen.
Hallo Lisa.
Geht's dir wieder besser? Bei der letzten Folge bist du ausgefallen wegen Kopfschmerzen.
Ja, tatsächlich geht's mir wieder besser. Und ich habe jetzt auch tatsächlich ausnahmsweise mal eine Erklärung dazu. Also ich konnte das sehr genau zurückverfolgen, woher es kam und konnte das abstellen. Was ist ganz ungewöhnlich, sowas kenne ich eigentlich gar nicht.
So meistens, oh, jetzt machst du mich aber neugierig.
Meistens ist es immer so diffus und man weiß gar nicht, wo es herkommt und was man dagegen tun soll. Aber in dem Fall war es dann doch relativ klar und eindeutig. Muss ich kurz ausholen.
Okay, gleich rein, mitten rein.
Immer mitten rein. Also ich war vor kurzem, kurz vor dieser Zeit, hatte ich eine schlechte Phase, also eine schlechtere Phase. Jetzt nicht wirklich dramatisch, aber so, dass ich das Gefühl hatte, okay, dieses Nervenveröden lässt langsam nach und ich muss jetzt entweder da nochmal hin oder ich muss mir noch irgendwie was anderes einfallen lassen. Also es hat sich angedeutet, dass es schlechter wird. Und da habe ich gedacht, okay, bevor es jetzt ganz schlecht wird und ich gar nicht mehr arbeiten kann, mache ich sofort irgendwas, ja, greife ich sofort ein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rede nochmal mit dem Arzt, der mir das Cannabis verschrieben hat. Weil mit dem habe ich sowieso dann ein neues Rezept gebraucht, also da musste ich sowieso anrufen. Und der hat sowieso sich erbeten, dass ich da ab und zu mal vorstellig werde und ihm berichte, wie es mir geht und wie diese Behandlung funktioniert. Und dann war ich da und habe ihm erzählt, ja, gerade ist alles so ein bisschen, wird schlechter und gibt's da jetzt noch irgendwie, was habe ich denn noch für Möglichkeiten oder was können wir denn da überhaupt noch irgendwie vielleicht machen? Und dann hat er mir gesagt, naja, also dieses Cannabis-Spray, das ich zurzeit nehme, das kann man noch ein bisschen aufdosieren. Also ich war da so bei, ich weiß nicht, am Tag vielleicht 6, 7 Hüben so von diesem Spray. Morgens irgendwie 2, 3 und abends dann den Rest. Und er meinte, naja, das kann man schon auch locker mal auf bis zu 12 Hübe am Tag, kann man das schon steigern. Und dann am besten auch überwiegend abends, weil es dann doch auch ein bisschen, ein ganz klein wenig einlullt und vielleicht auch ein bisschen müde und platt macht. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hatte ich plötzlich Kopfschmerzen. So 4, 5 Tage lang. Ich habe das 4, 5 Tage lang gemacht und hatte 4, 5 Tage lang Kopfschmerzen. Und ich habe das erst gar nicht miteinander in Bezug gebracht. Aber ich habe dann immer so meiner Frau vorgejammert und die hat dann irgendwann gesagt, du, das, was du jetzt geändert hast, war eigentlich dieses Spray. Hat es vielleicht damit was zu tun? Lass das doch mal weg. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja irgendwie absurd und das soll ja eigentlich Schmerzen nehmen und Cannabis und das kann doch eigentlich nicht solche Nebenwirkungen haben und habe das Spray weggelassen und ab dem Zeitpunkt geht es mir wieder besser.
Ach.
Also ich habe irgendwie dieses Spray jetzt in der Dosis auf jeden Fall nicht so gut vertragen.
Oh Mann, Jürgen.
Ja, blöd, aber gut, es hat eine positive Seite. Ich habe einfach die Dosis wieder runtergefahren und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen mehr.
Okay, aber du kannst es noch nehmen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Ich kann das in einer geringeren Dosis, kann ich es noch nehmen, genau. Was mich jetzt wieder auf, quasi jetzt bin ich wieder auf los. So, jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich irgendwas unternehmen muss, aber... Zumindest habe ich jetzt diese Option schon mal irgendwie ausgeschöpft und eine Erfahrung mehr gesammelt. Und jetzt muss ich halt weiter gucken, genau.
Ist das eine bekannte Nebenwirkung?
Haben wir jetzt nicht so explizit drüber geredet, aber ich hatte ja auch, haben wir ja hier auch schon mal drüber geredet, ich hatte ja auch schon das bei anderer Darreichungsform von Cannabis ein ähnliches Phänomen mal beobachtet. Da konnte ich das nicht ganz so...
Ich muss sagen, das hatte ich auch schon. Ich habe auch schon Kopfschmerzen bekommen.
Also da konnte ich es nicht ganz so klar eingrenzen und da war das ein bisschen diffuser, aber das war jetzt einfach relativ klar in dem Fall. Also da...
Also du hast nochmal mit dem Schmerzmediziner auch gesprochen?
Genau.
Was hat er so gesagt?
Naja, das habe ich dir jetzt gerade so zusammengefasst. Also der hat mir das als Möglichkeit eröffnet. Wir haben jetzt dann auch nicht über andere Therapiemöglichkeiten eigentlich geredet, sondern das war jetzt klar, okay, wir versuchen jetzt erstmal das und dann schauen wir mal weiter. Also ich werde jetzt quasi mein neues Rezept wieder aufbrauchen und mich dann nochmal bei ihm melden und dann vielleicht nochmal mit ihm die nächsten Schritte besprechen.
Kannst du mir mal so ein Foto schicken von dem Spray oder auf Instagram stellen? Mich würde das schon interessieren und ich würde auch gerne wissen, wie das schmeckt.
Da haben wir dann nicht auch schon mal drüber geredet. Also das ist so, das hat einen relativ interessanten Eigengeschmack. Ja, da habe ich mit unserem Interviewgast damals drüber geredet. Genau, und das ist ein relativ eigenwilliger Geschmack. Also du schmeckst deutlich schon die Cannabis-Note. Es wirkt aber so wie ein scharfes Mentholbonbon. Also du hast, du musst schon aufpassen, dass du dir das auch nicht auf die Zunge sprühst oder an den Gaumen oder so, weil das da ein bisschen ätzt tatsächlich. Also du sprühst es so in die Backen oder unter die Zunge und am besten auch nie zweimal hintereinander auf die gleiche Stelle, sondern immer so ein bisschen verteilt, weil das schon so ein, das hat schon so einen Mentholeffekt, aber einen sehr, sehr interessanten, Cannabis-ähnlichen Geschmack. Also habe ich mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt. So dieses Ätzende, ja, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber der Geschmack, den finde ich eigentlich ganz interessant. Und das macht so ein bisschen...
Würde ich auch gerne mal probieren.
Das macht so ein bisschen den Mund trocken. So, das ist ein bisschen auch auf Dauer...
Ja,
so
das ist wie beim Rauchen auch, ne?
Ja, aber nach dem Spray sollst du halt auch eine Viertelstunde irgendwie nichts trinken, dass das wirklich dann über die Schleimhäute gut aufgenommen werden kann. Von daher beim Rauchen würdest du halt einfach dann hinterher irgendwas trinken, das dir so ein bisschen zumindest dieses erste Gefühl nimmt. Das funktioniert bei dem Spray jetzt nicht so gut, aber da kann man sich alles dran gewöhnen. Also das ist alles im Rahmen, würde ich sagen. Hm. Ich mache dir
mal. Ja, vielleicht, gerne. Vielleicht solltest du mal, also die Dosis langsamer steigern. Vielleicht war das zu schnell.
Ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das auch noch eine Idee, ja. Kann ich sehen. Ich meine, so groß war der Unterschied. Naja, gut, das war dann fast das Doppelte eigentlich. Also war schon ein Unterschied. Ja, ja, wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. Kann ich jetzt mal noch ein bisschen experimentieren.
Okay. Und auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wo stehst du dann heute?
Heute ist Samstagmorgen, arbeitsfrei, gut ausgeschlafen, mit einem Feiertag in der Woche. Ich bin tatsächlich relativ niedrig. Ich würde jetzt sagen, so eine 3, ganz spontan.
Oh, schön.
Ja, das ist ganz gut.
Ich weiß nicht, ob du jemals so niedrig warst.
Naja, wir nehmen halt oft auch irgendwie abends auf und so, ne? Und nach der Arbeit oder irgendwie, das wäre wahrscheinlich jetzt heute am Ende des Tages auch schon wieder ein bisschen anders. Aber jetzt gerade ist eigentlich alles ganz gut.
Fein.
Was macht denn deine Schmerzskala? Wo stehst du denn?
Ich habe mir blöderweise beim Yoga die Schulter verletzt. Ja. Jetzt dürfen alle mal lachen. Nee, ich habe einfach die Schulter überlastet und habe da jetzt so ein Impingement-Syndrom. Habe dagegen jetzt noch eine Schmerztablette genommen und jetzt geht's mir natürlich hervorragend.
Okay.
mit dem Psychopharmaka und der Schmerztablette obendrauf. Würde ich sagen, bin ich bei einer 0,5.
Oh ja, sehr gut.
Aber im Moment nerven mich die Schulterschmerzen mehr als die Rückenschmerzen.
Ja, aber sowas finde ich immer mal erfrischend, wenn dich mal ein anderer Schmerz von dem Dauerthema ablenkt. Das ist zwar dann auch ätzend, aber irgendwie denkt man sich dann so, ach ja, das ist eigentlich jetzt mal wenigstens was Neues. So, das ist jetzt mal anders.
Ja, und auch interessant ist, dass so ein akuter Schmerz, den spürst du trotz den Psychopharmaka, die ja schmerzstillend wirken sollen, auch wirkt es sich, glaube ich, nicht auf so akute Schmerzen aus, sondern eben eher auf die chronischen.
Also da habe ich auch manchmal so, frage ich mich wirklich, ne, bei der Menge an Sachen, die ich so nehme über die Woche, über den Tag, frage ich mich manchmal, warum mir überhaupt noch irgendwas wehtun kann. Keine Ahnung, ich habe jetzt wieder, bei uns kann man jetzt in der Kletterhalle wieder anfangen, die haben einen Außenbereich, also da kann man jetzt nach Terminvergabe und zeitlich begrenzt außen klettern. Schon seit, ich weiß nicht, 3-4 Wochen und da war ich jetzt ein, zweimal wieder, aber ich hab danach Muskelkater, ne? Und dann frage ich mich doch, also das, was ich mir an Zeug reinballer, das müsste doch eigentlich auch gegen Muskelkater-Schmerzen helfen, das gibt's doch.
Das stimmt, ja, aber vielleicht können die Medis trotzdem irgendwie unterscheiden zwischen chronischem Schmerz und akutem Schmerz. Müssen sie ja eigentlich auch, stell dir mal vor, man beißt sich in die Zunge und spürt es nicht und vor allem mal schluckst du Blut und denkst dir, wo kommt das denn jetzt her? Also das geht ja gar nicht, dass akuter Schmerz auch unterdrückt wird.
Weiß ich nicht, weil du kannst ja auch...
Wäre gefährlich.
Aber du nimmst ja auch Medikamente gegen akuten Schmerz so mitunter. Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Muskelkater ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn jetzt so ein Muskelkater im Schulterbereich, der kann schon auch so zu Nackenverspannungen und dann ultimativ zu Kopfschmerzen führen, so, dann nimmst du ja auch was und das hilft ja dann auch. Also
trotzdem, wenn du dir den Finger schneidest,
ja,
du das noch.
Ich glaube tatsächlich, dass dich da auch dein Körper so ein bisschen irreführt vielleicht. Also, dass du weißt, okay, ich habe jetzt 10 Wochen keinen Sport gemacht und ich war jetzt einmal wieder klettern, dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag was davon spüren muss. So, vielleicht verarscht mich da auch mein Körper so ein bisschen.
Die Erwartungshaltung, über die ich mit unserem letzten Interviewgast viel gesprochen
habe. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das damit reinspielt.
Ja, das kann sein. Aber ich wollte noch was zum Thema Psychopharmaka sagen. Ich bin ja jetzt gerade auf 90 Milligramm und komme damit sehr gut klar, abgesehen davon, dass ich öfters mal Kreislaufprobleme habe, wenn ich schnell vom Boden aufstehe oder so, also mehr als sonst. Aber ansonsten habe ich keine Nebenwirkungen. Also glaube ich zumindest, oder ich habe mich schon zu sehr dran gewöhnt. Aber jetzt war ich neulich bei meinen Eltern und mein Vater meinte so, ja, wie viel nimmst du denn jetzt gerade? Und jetzt schau mal, dass du langsam wieder von dem Zeug runterkommst. Und dann habe ich so gemerkt, ich will aber nicht. Ich will es weiternehmen, weil es mir so gut damit geht, ja. Das habe ich auch zu meinem Vater gesagt. Ich habe gemeint, mir geht's so gut damit und nehme die jetzt noch nicht mal ein Jahr und gönn mir halt wenigstens ein Jahr Pause von den Schmerzen irgendwie. Ich war so richtig sauer.
Ja, also richtig sauer auf meinen Vater. So fängt die Sucht an.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, ich merke auch, dass ich die Dosis gerne verringern würde. Aber ich habe irgendwie die Sorge, dass es mir dann wieder schlechter geht und ich will nicht, dass es mir schlechter geht. Und dann schiebe ich auch so Gründe vor wie, nächste Woche habe ich eine Wohnungsbesichtigung, bis dahin mache ich die Dosis mal noch nicht niedriger, weil wer weiß, vielleicht geht es mir dann schlechter oder vielleicht habe ich ein Vorstellungsgespräch nächste Woche, bis dahin warte ich nochmal, bevor ich die Dosis irgendwie verringere. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, da spricht schon die Sucht.
Ja, ja. Hätte ich jetzt, also als,
die Abhängigkeit.
Als Laienpsychologe hätte ich jetzt auch gesagt, A, vorgeschobene Gründe und B, übertriebene Reaktionen auf so, ah ja, dann lass doch mal weg. Das sind ganz, ganz klare Anzeichen für Sucht.
Ja, Montag fange ich an.
Auch ein super Plan, immer. Immer zwei Tage zwei Tage vor sich herschieben, immer, immer gut. Funktioniert auch bei Diäten übrigens sehr gut.
Ja, genau, deswegen habe ich es gesagt. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich dachte ja, man wird nicht abhängig. Körperlich zumindest wird man ja auch angeblich nicht abhängig. Hat ja auch unser Allgemeinarzt gesagt in der Folge über Antidepressiva. Ja. Aber also kopfmäßig?
Ich glaube, bei diesen Themen ist der körperliche Entzug tatsächlich zu vernachlässigen. So, da war ich damals auch erstaunt, dass ich nach, ich weiß nicht, 14 Jahren, 15 Jahren Rauchen aufgehört habe. Ich hatte fast null körperlichen Entzug. Das war alles im Kopf. So, also ich hatte kein Zittern, ich hatte keine Schweißausbrüche, nichts. Gut, das sind jetzt vielleicht beim Rauchen auch nicht die typischen Entzugserscheinungen, aber das war wirklich nur Gelust und antrainiertes Verhalten, so Reflex. Ja. Reflexzigaretten nach dem Essen, die dann so plötzlich gefehlt haben. Aber ich glaube, körperlich war das wirklich lächerlich.
Ich habe auch einen befreundeten Psychiater gefragt, ob ich das merke, wenn ich von 90 auf 60 verringere. Und er hat gemeint, nee, da wirst du gar nichts merken. Ja, insofern könnte ich jetzt mal damit anfangen.
Ja, ich habe jetzt auch, das war jetzt auch noch in dem Gespräch mit diesem Schmerztherapeuten, habe ich jetzt auch quasi ein Medikament einfach weggelassen, Ortodon, also so ein Muskelentspanner, den ich jetzt auch schon sehr, sehr lange genommen habe. Und er hat gesagt, naja, eigentlich nimmt man den üblicherweise nicht so lang und der bringt jetzt eigentlich auch in der Dosis und in der Konstellation an Medikamenten gar nicht so viel und ich soll den einfach mal weglassen. Und dann habe ich den von heute auf morgen auf null reduziert und das hat auch überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Also wirklich null. So, auch bemerkenswert.
Interessant.
Ja.
Okay, aber eigentlich wollen wir heute über Homeoffice und Rückenschmerzen reden.
Ja, bin ich mal gespannt. Du hast ja was vorbereitet.
Eigentlich wollte ich dich interviewen zum Thema, weil du ja im Homeoffice arbeitest.
Das ist doch eine gute Vorbereitung.
Genau. Und das Thema ist ja auch gerade aktuell, weil viele Menschen durch Corona im Homeoffice arbeiten. Ja. Und ich auch hoffe, dass jetzt das Thema Homeoffice ein größeres sein wird oder dass zumindest mehr Firmen sich jetzt irgendwie dem Thema geöffnet haben und sich daran gewöhnt haben und dass mehr Leute jetzt im Homeoffice bleiben können.
Oh, das würde ich mir so wünschen, dass das so ist.
Ja, also ich habe kein richtiges Homeoffice, obwohl ich ja jetzt im Moment auch viel arbeite an meiner neuen Homepage, übrigens susuyoga.de.
Oh, schäbige Werbung hier.
Und ich weiß nicht, was ich sonst noch so alles mache, aber ich sitze auch ständig am Rechner. Aber ich bin ja hier so vorübergehend immer noch in meiner WG. Also ich konnte mir hier noch nicht so richtig einen rückenschonenden Arbeitsplatz einrichten. Aber was ich halt wirklich viel mache, ich wechsle den Platz oft.
Ja.
Also ich gehe vom Schreibtisch auch mal gerne ins Bett. Da ich weiß, es ist schlafhygienisch schlecht, aber ich habe kein Sofa hier oder irgendwas. Und ich setze mich auch gerne mal in die Küche. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man den Platz auch mal wechselt, um in eine andere Position zu kommen und dem Rücken auch mal andere Positionen anbieten zu können. Ja, das ist natürlich im Büro nicht möglich.
Wobei du damit eigentlich schon so die erste Grundregel des Homeoffice verletzt. Ist so Versuch, irgendwie deinen privaten und deinen Arbeitsbereich irgendwie zu trennen. So, das ist so, glaube ich, der erste Tipp, den dir jeder gibt in der Situation. Ich meine, das ist bei dir natürlich jetzt nochmal eine besondere Situation. Du machst jetzt eher so, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein regelmäßiger beruflicher Erwerb, den du da irgendwie nachgehst, sondern du begleitest jetzt deinen Wechsel in eine andere Lebensphase. Ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, aber das würde ich jetzt nicht klassischerweise unter das normale Arbeiten zählen.
Ich auch nicht. Ich muss auch nicht 8 Stunden am Tag daran arbeiten und habe auch keinen Chef, mit dem ich telefonieren muss. Und es fühlt sich für mich auch sehr persönlich an, eine Homepage über mich zu pflegen.
Ja, genau. Das ist jetzt so, wie wenn jemand anders, keine Ahnung, das Fotobuch zu seinem Sommerurlaub irgendwie macht und da mal irgendwie 3 Tage am Rechner sitzt dafür. So.
Ja.
Das vielleicht auch hinkt jetzt auch ein bisschen der Vergleich, aber.
Bisschen professioneller ist es schon.
Ja, klar.
Aber es kann.
Es geht um deine berufliche Zukunft so, das ist darum schon klar. Aber das ist jetzt so ein, wenn du das jetzt quasi diesen Schritt vollzogen hast und dann dauerhaft in ein, ich muss jetzt 8 Stunden am Tag am Rechner arbeiten für mein Berufsleben, dann müsstest du dir was anderes überlegen. Also würde ich dir zumindest dringend raten.
Aber du klingst ja jetzt gerade schon hochkompetent. Du hast dich anscheinend mit dem Thema beschäftigt und auch Tipps eingeholt. Was gibt es denn noch für Regeln, beziehungsweise was ist denn für dich wichtig für dein Homeoffice?
Naja, ich habe da jetzt natürlich schon eine Zeit hinter mir und einige Phasen auch durchlaufen. Ich habe ja früher schon in der Agentur, hatte ich schon einen festen Homeoffice-Tag in der Woche. Da war tatsächlich die größte Herausforderung, das mit den Kollegen irgendwie reibungslose Abläufe zu gestalten. Also das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung und warum viele auch Angst haben oder viele als Chefs oder Abteilungsleiter Angst haben, das zu ermöglichen, ist, weil sie Angst haben, dass die Leute schlechter erreichbar sind, dass die Meetings nicht mehr irgendwie abgestimmt werden können, ja, dass die Leute irgendwie, weiß nicht, zu Hause sich der Kontrolle auch ein Stück weit entziehen. Und dass da natürlich so ein bisschen Reibungsverluste entstehen. Und das ist sicherlich auch in so einer Übergangsphase, am Anfang kann das sicherlich passieren. Also das, bei mir war das so klar, da haben Kollegen mich dann zu Terminen eingeladen, an dem Tag, wo ich einfach nicht da war, so bis das wirklich mal in den Köpfen der Kollegen dann verankert war, okay, Donnerstag ist der Tag, wo Jürgen einfach nicht im Büro ist. So. Damals haben wir noch keine regelmäßigen Videokonferenzen oder irgendwas gemacht. Das gab es da eigentlich noch nicht so. Oder es gab es da noch nicht so, ist auch Quatsch. Das war da noch nicht so etabliert als normaler Bestandteil der Büroarbeit. Das kam jetzt erst so in den letzten Monaten. Mhm. Aber das war so die Herausforderung, allen klar zu machen, okay, ich bin da nicht da, ich arbeite, ich bin erreichbar per Mail, ich bin erreichbar per Telefon, ich arbeite an meinen Projekten, es ist keine Deadline gefährdet, ich bummel nicht rum, ich bin zu den normalen Kernarbeitszeiten verfügbar. Aber ich bin eben nicht vor Ort. So, das ist mal so der erste Schritt. Und ich glaube aber, dass wir da jetzt nach Corona, haben wir dieses Problem gar nicht mehr. So, das, glaube ich, hat sich in Luft aufgelöst, weil alle jetzt gerade schon in so einem Modus sind, naja, ich muss jetzt einkalkulieren, dass der oder diejenige gerade an dem Tag, wo ich sie jetzt vielleicht brauche, nicht da ist. So, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. So, das ist, glaube ich, jetzt schon der Standardzustand. Mhm. Hat es deine Frage beantwortet? Nee, eigentlich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Wie geht es eigentlich eher um Rückenschmerzen?
Naja, du hast jetzt nach Tipps gefragt. Ne? Also der wichtigste Tipp, den dir jeder gibt, ist, schau, dass du einen Arbeitsbereich hast und dass du das auch, dass du auch so einen Arbeitsrhythmus aufrechterhältst. Das war bei mir dann vor allem relevant, als ich dann in die Freiberuflichkeit gewechselt bin. Ich habe ganz arg darauf geachtet, dass ich wirklich morgens um 7:30, 8 an meinem Rechner stehe und dann einen ganz normalen Arbeitstag quasi in meinem Arbeitsbereich verbringe und dann irgendwann sage, okay, jetzt ist Feierabend und dann quasi wieder ins Private wechsle. Also ich würde sagen, tatsächlich ist diese klare Trennung zwischen Arbeits- und Privatbereich etwas, das dich davon bewahrt, dich wirklich die Arbeit den ganzen Tag mitzuschleppen, ja, und auch wirklich dann so den, keine Ahnung, du sitzt mit dem Laptop in der Küche und dann kannst du überhaupt keine klare Grenze finden, ob du jetzt arbeitest oder nicht. Und das ist natürlich auch gerade für jemanden, der gesundheitlich die Ruhephasen braucht und die Pausen auch braucht, gerade ist da sowas natürlich Gift. Ja, also gerade da würde ich unbedingt raten, schaut, dass man da wirklich eine klare, saubere Trennung findet, örtlich und zeitlich. Also dass man wirklich auch abschließen kann nach einem Arbeitstag und sagen, okay, jetzt rechne aus, jetzt habe ich frei. Und jetzt, oder auch unterm Tag, ich habe feste Pausenzeiten, weil ich weiß, ich kann nicht länger als 2 Stunden sitzen, stehen, was auch immer, dass ich da wirklich schaffe, zu wechseln aus dem Arbeitsmodus in den Privatmodus. Das ist, glaube ich, gerade für Leute mit Rücken und mit anderen Problemen, mit anderen chronischen Schmerzen, so der wichtigste Punkt eigentlich.
Hast du dann 2 Laptops auch?
Nee. Das ist natürlich tatsächlich das ist der Punkt, wo ich auch immer wieder von meiner eigenen Regel an der Stelle abweiche, notgedrungen, weil ich, naja, ich nehme meinen Laptop dann mit in den Privatbereich, habe aber alles, was irgendwie arbeitet, ist noch irgendwie offen und sehe es damit natürlich dann auch immer wieder, ja, auch wenn ich privat jetzt am Computer arbeite. Das werde ich jetzt aber tatsächlich ändern. Also ich bin ja jetzt dann wieder in der Festanstellung, aber trotzdem im Homeoffice und ich habe anfangs gesagt, naja, ich brauche jetzt überhaupt keinen zweiten Rechner, das ist ja völliger Quatsch, dann stehen hier 2 so Dinger rum und habe dann aber drüber nachgedacht und habe festgestellt, nee, eigentlich ist das genau das, was mir jetzt bis jetzt noch gefehlt hat. So, eigentlich ist genau das, was ich brauche, um eine noch schärfere Trennung zwischen Privat und Beruf zu schaffen. Und ich werde in Zukunft dann auch wirklich darauf achten, privater Rechner, private Sachen, Arbeitsrechner, Arbeitssachen und dann nicht zu sehr zu mischen. Ich meine, meine private E-Mail während der Arbeitszeit oder andersrum ist jetzt nicht der Anfang vom Ende, ja. Aber man muss das schon so im Kopf diesen Schalter umlegen können.
Und was sind dann die Podcasts für dich eigentlich? Du hast ja 2 Podcasts. Ist das für dich Arbeit oder privat?
Auch eine interessante Frage. Also ich verbuche es tatsächlich nach wie vor als privat, wobei sich das natürlich jetzt auch irgendwie ändert. So, ja, wenn ich jetzt für den Podcast-Dienstleister arbeite, ist Podcast schon immer auch ein wichtiger beruflicher Part. Und auch da werden wir jetzt wahrscheinlich auch während meiner Arbeitszeit Podcasts produzieren. Von daher ist es da dann schon auch, bin ich mal gespannt, wie gut ich da dann den Wechsel hinkriege. Aber das Projekt hier und auch mein zweites Geschichtspodcast-Projekt, das ist für mich Freizeit. Also das mache ich in meiner Freizeit, das mache ich zum Spaß, das mache ich aus eigener Motivation, das mache ich nicht, um Geld zu verdienen. Wobei das natürlich schön wäre, aber das mache ich nicht, zum Geld verdienen. Und von daher würde ich das klar als, das ist nicht Arbeit, verbuchen. Im Moment zumindest.
Du hast vorhin schon ein interessantes Stichwort gesagt. Du stehst und sitzt am Schreibtisch. Also hast du dir auch so ein Stehpult angeschafft?
Ja, also am Anfang habe ich tatsächlich mal, als ich in die Freiberuflichkeit gestartet bin, habe ich so ein bisschen natürlich erstmal geguckt, okay, da geht man jetzt nicht los und räumt sich für mehrere tausend Euro irgendwie das Arbeitszimmer irgendwie ein, richtig und neu. Und ich habe mir dann erstmal so einen Schreibtisch, den ich noch hier hatte, erhöht. Also habe da so was, quasi Füße weg, irgendwelche Kisten dazwischen und dann Füße wieder dran, sodass ich eine angenehme Stehhöhe hatte. Und habe aber recht schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also klar, das kann mit einem Laptop, kann das gehen, wenn du dann den Laptop ab und zu mal da runter nimmst und dich dann an eine Sitzgelegenheit setzt. Aber also ich kann zum Beispiel nicht nur mit dem Laptop für längere Zeit arbeiten. Das funktioniert nicht. Ich habe jetzt 2 Monitore und eigentlich hätte ich lieber noch 3. Und ich brauche meine Maus und meine Tastatur dazu, wenn ich konzentriert arbeiten will. Und ja, es kommen jetzt natürlich auch mit dieser verteilten Arbeitssituation noch so Sachen wie Webcam und Zeug mit dazu. Klar, das geht alles auch im Laptop, aber wenn du wirklich 8 Stunden am Tag da irgendwie arbeitest, der Laptop zwingt dich halt auch in eine ungesunde Haltung. So, das kommt halt auch noch dazu, ne? Da bist du so nach vorne gebeugt und gekrümmt, dein Blick ist immer so nach unten gerichtet, du hast den Nacken immer so ein bisschen eingezogen. Das ist halt auch Gift für jemanden, der sensibel ist, was Nacken und Rücken angeht.
Habe ich noch gar nicht bedacht, ja.
Das wundert mich jetzt, dass dir das noch gar nicht aufgefallen ist, aber das ist schon auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ich würde an deiner Stelle zum Beispiel mal versuchen, wie es ist, wenn du deinen Laptop ein bisschen höher stellst und also dir zum Beispiel, der Klassiker ist ja so ein Packen Druckerpapier, quasi da drunter legst, dass der einfach so ein bisschen auf deine Sichthöhe, dass du nicht immer so nach unten gucken musst.
Stimmt.
Und dann so ein bisschen weg davon mit Maus und Tastatur, das wird vielleicht schon was helfen.
Stimmt, ja.
Aber gut, für mich war Monitore, das war für mich A und O. Also das brauche ich einfach, um anständig zu haben. Das habe ich mir jetzt schon auch über zig Jahre der Arbeit so angewöhnt. Da will ich auch nicht mehr zurück. Und okay, dann hatte ich jetzt diesen erhöhten Schreibtisch, habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei und habe mir dann recht schnell eigentlich auch einen höhenverstellbaren Tisch gekauft. Und das ist ja zum Glück heutzutage auch nicht mehr das große Problem. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Agentur meinen ersten höhenverstellbaren Schreibtisch bestellen habe lassen, dann hat der irgendwie, ich weiß nicht, 1500 Euro oder noch mehr gekostet. Da gibt es mittlerweile gerade fürs Homeoffice sicherlich auch deutlich attraktivere Möglichkeiten. Zum Beispiel IKEA, und das jetzt nur als Beispiel, gibt sicherlich auch viele andere. Aber da kriegst du im 500-Euro-Bereich sehr, sehr ordentliche Lösungen dafür.
Das finde ich super. Ich hatte nämlich auch Probleme bei den Nürnberger Nachrichten. Wollte ich einen höhenverstellbaren Tisch haben. Da musste ich mich an den Schwerbehindertenbeauftragten wenden und dann ein riesen Formular ausfüllen. Und dann war das auch total teuer. Dann über die Rentenversicherung und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Männer habe ich aufgegeben, war mir alles so umständlich. Und dann, als wir in unser neues Büro kamen, was neu eingerichtet wurde, hat einfach jeder einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Also das ist heutzutage auch wirklich kein Argument mehr, auch für Betriebe nicht. Ne? Dass man da, klar, die müssen dann so ein bisschen Papierkram erledigen, wenn sie das von der Rentenkasse bezuschussen lassen wollen. Das war dann auch bei meinem nächsten Arbeitgeber so. Da bin ich hingegangen und habe schon im Bewerbungsgespräch gesagt, also wenn ich keinen höhenverstellbaren Tisch habe, dann komme ich nicht. Und dann haben die gesagt, alles klar, das ist überhaupt kein Problem. Und dann musste ich aber natürlich trotzdem noch so ein bisschen Formularkram und einen Attest besorgen und so weiter, weil die natürlich dann versuchen, sich da zumindest einen Zuschuss von der Rentenkasse zu holen. Was ja auch vollkommen legitim ist. Also das ist dann schon okay. Aber auch im Privatbereich und selbst wenn jetzt jemand nicht 40 Stunden die Woche im Homeoffice arbeitet, selbst da würde ich empfehlen, ey, schaut euch mal die Möglichkeiten an, die es da gibt. Ich habe mir dann zum Beispiel nur ein Untergestell gekauft für, ich glaube, 300, 400 Euro ohne Tischplatte. Und da kannst du dann drauf machen, was du möchtest. Ja. Mir schwebt immer noch so eine Vollholztischplatte vor, ja, um das Ganze nochmal so ein richtig schön und angenehm zu machen, dass du auch eine schöne Optik und eine schöne Haptik hast. Im Moment habe ich so ein Plastik-Weiß, so, weißt, was halt so eine Standard-Schreibtischplatte ist. Die ist einfach haptisch schon nicht geil. So. Und hilft natürlich gerade für die Arbeitsmotivation viel, wenn du auch einfach gern an deinem Schreibtisch bist.
Na klar. Oh,
also da bin ich noch auf der Suche. Ich bin jetzt ein bisschen zu faul, das alles wieder hier auseinanderzunehmen und meine Monitore, Rechner, alles wieder abzubauen und dann die Platte
da auszutauschen. Da könntest du auch ein Foto auf Instagram stellen. Ich glaube, das würde unsere Hörerinnen und Hörer interessieren.
Können wir machen. Im Moment ist es sehr, sehr unordentlich, aber okay. Das ist,
umso besser.
So ist das Leben. Ne? Das ist wenigstens realistisch dann.
Ja,
nee, kann ich gerne machen. Also da kann ich auch, wenn es jemand interessiert, kann ich jetzt auch gerne einen Link irgendwie noch irgendwo dazu packen. Müsste ich jetzt tatsächlich aber erst raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen Tisch gekauft habe. Aber mit dem bin ich sehr, sehr glücklich. Also das war eine sehr, sehr gute Wahl.
Und auch unter, sage ich mal jetzt, 700 Euro.
Deutlich, ja, deutlich. Okay. Also wie gesagt, ich glaube, das Tischgestell war im Bereich um die 400 Euro. Und dann muss man sich halt noch eine Platte dazu besorgen. Oder man hat noch eine von einem alten Schreibtisch zu Hause. Oder da kann man alles Mögliche draufschreiben. Hat natürlich auch den Vorteil, dass du da variabel bist, was den Raum angeht. Ne? Also Schreibtischplatten haben in der Regel so 80x60 irgendwie. Das ist so, glaube ich, das Standardmaß. Aber das gibt halt nicht jeder Raum her. Ne? Also wenn du jetzt was hast, wo du nur 70 breit hast, dann musst du schon mal schauen, dass du dann einen anständigen höhenverstellbaren Tisch findest für die Maße. Und wenn du da komplett frei bist, was die Platte angeht, ich meine, kannst du natürlich auch immer selber bauen. Kannst dir auch einen Standardschreibtisch für 500 Euro kaufen und dann nochmal die Platte tauschen. Aber sinnvoller ist es eigentlich dann im Zweifelsfall getrennt zu kaufen. Und zu schauen, dass man diese Gestelle, die gibt es dann in der Regel für einen gewissen Breiten- und Tiefenbereich. Und da muss man, glaube ich, hauptsächlich auf die Gewichtsbelastung achten. Aber da kann man sich dann ganz, ganz individuell oder auch mal eine Ecke abschneiden, wenn es irgendwo, keine Ahnung, der Schreibtisch sonst in einen Durchlaufweg steht, ja, dass man einfach sich nicht an der Ecke stößt. Oder da kann man dann ganz viel sich eigentlich vorstellen.
Also du benutzt jetzt keinen Stehpult, sondern du fährst deinen Schreibtisch rauf und runter.
Genau. Also ich stehe tatsächlich, ich würde sagen, 70% vom Tag ungefähr stehe ich. Aber wow. Es ist schon auch ganz, ja gut, ich habe jetzt auch ein paar Jahre trainiert. Am Anfang waren das vielleicht, ich weiß nicht, 30% oder so. Also länger konnte ich am Anfang nicht stehen. Und dann habe ich sehr, sehr oft gewechselt zwischen Stehen und Sitzen. Und glaubt man gar nicht, ne, was das für einen Unterschied macht. Also wenn man sonst sich überlegt, wie man schon mit Rückenschmerzen gequält am Schreibtisch saß, im Büro vielleicht und die Zeit gezählt hat, die Minuten gezählt hat, bis der Arbeitstag endlich vorbei war, dass man irgendwie aufstehen darf oder, keine Ahnung, die Mittagspause gefeiert hat, weil man einen kurzen Spaziergang machen kann.
Ja.
Das darf man gar nicht unterschätzen, was es da für einen bringt, da einfach mal kurz für eine, und wenn es nur für eine halbe Stunde ist oder nur 20 Minuten oder nur für Telefonate mal aufzustehen oder mal sich wieder hinzusetzen. Das ist schon ein enormer Unterschied. So, das kann ich eigentlich jedem nur raten, auch wenn der Rücken gesund ist.
Ja, mein Problem beim Stehen ist, dass ich mich da ganz schlecht konzentrieren kann, weil ich es nicht gewöhnt bin, im Stehen konzentrierte Arbeit, wie zum Beispiel einen Artikel schreiben, dass ich das nicht gewöhnt bin und dann, also das müsste ich auch hart trainieren.
Spannend, dass du das sagst, weil es war bei mir tatsächlich am Anfang genauso. Ich habe überwiegend nach der Tätigkeit unterschieden, ob ich stehe oder sitze. Ja. Also ich habe so, keine Ahnung, Sachen, wo ich viel tippen muss, länger tippen, habe ich tatsächlich im Sitzen gemacht, weil ich es einfach auch so gewohnt war und auch meine Konzentration, oder habe ich mir zumindest eingebildet, dass meine Konzentration dann da besser ist und alles, was halt drumherum war, E-Mails beantworten, telefonieren, Recherche, so, das habe ich dann im Stehen gemacht. Also kann man ja auch ganz gut nach solchen Kriterien wechseln. Hält einem ja keine davon ab. Aber das kenne ich. Jetzt mit, über 2 Jahren nonstop im Homeoffice kann ich sagen, das verwechselt sich aber. Es dauert ein paar Monate, aber das kann man sich wirklich abtrainieren. Also jetzt inzwischen mache ich mir da keine Gedanken mehr. Jetzt mache ich einfach im Stehen eigentlich genauso alles wie im Sitzen.
Und was mich auch immer im Büro gestört hat, ist, dass ich jetzt nicht zwischendurch ständig mal aufstehen konnte, ein paar Yoga-Übungen machen konnte oder ja, mich auch einfach mal unmöglich hinsetzen, wobei ich es dann einfach gemacht habe. Ich
wollte gerade sagen, also, warum kannst du das nicht? Natürlich kannst du das.
Ja, also die Leute gucken schon komisch, wenn du deine Schuhe ausziehst und dich an dem Schneidersitz auf deinem Bürostuhl sitzt.
Ja, sollen sie doch gucken.
Also, war mir auch irgendwann egal. Genau.
Kenne ich das Problem, kann ich aber nur knallhart sagen, mach's trotzdem. Also wenn dir das gut tut, mach's. Aus, fertig. So, da können die Leute reden und gucken. Auch das verwechselt sich mit der Zeit. Die hören schon irgendwann auf zu gucken.
Ja, deswegen mochte ich die Sommer immer gerne, weil dann hast du nur irgendwelche Sandalen an und kannst die schnell raus. Und dann, und ich sitze auch gerne auf einem Bein. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm.
Also,
aber Schneidersitz sitze ich am besten echt.
Das ist zum Beispiel Schneidersitz ist was, das kann ich gar nicht mehr mit meinem Rücken irgendwie. Da bin ich nach 5 Minuten, werden mir die Beine taub. Aber auch da kann ich jedem nur sagen, ey, versteift euch nicht auf irgendwelche Positionen, die euch irgendeiner mal als gesund empfohlen hat oder die irgendwie so als Ratgeber, so durchgedrückter Rücken, aufrecht und so weiter. Nicht drauf versteift. So, ich glaube, die Medizin ist sich einig, dass dynamisches Sitzen das Beste ist und ich glaube, dass das auch fürs Stehen gilt. Also mal Belastungen aufs eine Bein, aufs andere Bein, auf beide Beine, vor und zurück wippen, ein bisschen in Bewegung bleiben. Also das ist auch im Stehen das A und O und genauso geht es auch fürs Sitzen. Und zum Stehen jetzt noch, habe ich noch gar nicht erwähnt, weil du jetzt gerade auch Schuhe gesagt hast. Zu Hause ist es ja dann oft so, dass man dann wahrscheinlich eher in Strümpfen oder vielleicht wenn man es gut macht, dann hat man irgendwelche guten Schlappen mit einer guten Sohle. Aber oft steht man dann irgendwie in Strümpfen. Und das ist auch was, wenn man nicht barfuß viel läuft im Sommer oder nicht viel barfuß steht, das nicht gewohnt ist, dann ist das, glaube ich, auch was schnell zu Problemen führen kann. Und ich habe mir jetzt einfach so, weil bei mir ist auch der Arbeitsbereich im Keller quasi. Also ich habe zwar ein Fenster, das ist so ebenerdig, aber es ist quasi, drunter ist nichts mehr. Und da ist der Boden oft relativ kühl. Jetzt habe ich mir einfach aus Holz so ein kleines Podestchen gebaut. Das ist nur ein paar Zentimeter hoch. Habe da eine alte Isomatte drauf getackert und dann noch so einen Filz, so einen robusten Filz drüber. Ja, jetzt stehe ich quasi weich und bin nach unten isoliert. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja.
Also, davon will ich auch ein Foto haben.
Das sieht auf dem Foto gar nicht so spektakulär aus, aber das Auch das ist jetzt sowas, da kommt man gar nicht so im ersten Moment drauf, darüber nachzudenken. Aber es gibt tatsächlich auch Hersteller, die dir explizit solche Matten verkaufen, die dann auch so Hubbel drin haben. Ne? Wie ist das hochdeutsche Wort für Hubbel? Hügelchen?
Beulen.
Beulen, wo man so ein bisschen, weißt, so Fußreflexzonen anregt. Ja, ne? Das gibt's auch, habe ich aber noch nicht wirklich länger ausprobiert. Ist im ersten Moment sehr angenehm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dann nach Stunden auch irgendwann ein bisschen schmerzhaft werden kann. Aber da gerne, wenn da jemand Erfahrung hat, bin ich sehr interessiert dran, ob das nochmal eine Stufe der Verbesserung vielleicht wäre, sogar bei mir.
Also ich bin ja großer Anhänger des Heizkissens. Ich würde mir wahrscheinlich mein Heizkissen da drauf tackern. Könnte vielleicht zu Verletzungen führen, was elektrische Schocks betrifft. Aber nee, also da könnte man auch wirklich auch ein Heizkissen drauflegen.
Ja, als hätten wir es abgesprochen. Ich habe hier so ein eine Fußheizmatte. Die lege ich im Winter da noch drauf und mache mir warme Füße, wenn ich's haben will. Also die ist jetzt zwar nicht drauf getackert, sondern die nehme ich dann jetzt im Sommer habe ich sie eigentlich weg. Oder auch jetzt schon im Frühjahr, da brauche ich sie nicht. Aber ja, das hilft oft mehr, als wenn du deine Raumheizung auf volle Pulle drehst, weil dann kriegst du irgendwann so eine ganz trockene, unangenehme Luft. Mm. Und wenn deine Füße warm sind, dann ist in der Regel auch der Körper warm.
Ja,
das also stimmt. Auch da kann ich gerne mal noch irgendwie links, wenn das jemand interessiert. Da gibt's schöne Möglichkeiten.
Cool. Also man muss wieder mal seine Bedürfnisse kennen und die auch erfüllen, ja. Damit man eben einfach alle Faktoren, unter denen man leiden könnte, abstellen
kann. Ja, ist krass, ne? Weil im ersten Moment, als du gesagt hast, lass uns mal über Homeoffice reden, habe ich gedacht, okay, dann haben wir einmal hier einen verstellbaren Schreibtisch und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir reden sollen. Ne? Weil ja, das ist halt so das Kernelement, um das sich alles dreht, aber so ein bisschen außenrum gibt es dann doch noch so das eine oder andere, was da irgendwie vielleicht eine Rolle spielt. Ich meine auch die Sitzgelegenheit muss man irgendwie schauen.
Ja, genau, da wollte ich jetzt nämlich auch fragen, worauf sitzt du denn, wenn du sitzt? Und hast du verschiedene Sitzgelegenheiten? Weil ich hatte bei den Nürnberger Nachrichten ja irgendwann einen Fuhrpark von Stühlen. Da kamen immer Leute ganz interessiert bei mir vorbei und wollten alle mal ausprobieren. Also den normalen Bürostuhl, dann hatte ich so einen Sattelstuhl, ja, wo man eben so drauf sitzen kann wie auf einem Pferd oder so, sodass der Hüftbeuger dann gerade ist, wie auf einem Fahrrad oder so auch, ne?
Ja.
Und nicht angewinkelt. Und das ist halt für den Hüftbeuger einfach viel, viel besser, wenn der sich dehnen kann. Und ich saß da auch wahnsinnig gerne drauf. Und dann hatte ich natürlich noch meinen Swapper, ne? Meinen 3D-Bouncy-Bouncy-Stuhl, den ich über alles geliebt habe.
Ja, also tatsächlich habe ich auch hauptsächlich einen Swapper. Der ist irgendwie relativ hart eingestellt. Der wird mir auch dann irgendwann unangenehm. Und im Swapper sitzen ist ja auch ein bisschen anstrengend. Also du musst immer so ein bisschen auf deine Körperposition achten. Und
man soll ja auch nicht den ganzen Tag drauf sitzen.
Genau. Und ich habe tatsächlich jetzt zurzeit nicht, aber ich hatte bis vor kurzem immer noch einen zweiten Stuhl hier stehen, der so ein richtiger Reinplumps-Lümmel-Schreibtischstuhl war, mit so Lehne, die dann nach hinten federt und total weich und total wahrscheinlich total ungesund, aber wo ich dann auch einfach mich dann mal fallen habe lassen und mal eine halbe Stunde rumgelümmelt habe. So. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, es gibt gar nicht so richtig die falsche Sitzposition. Es gibt nur zu lange Sitzposition. So. Es gibt nur das zu lange Halten. Von daher war das für mich auch okay. So, ich habe dann immer gewechselt, mal Swapper, mal den Sitz, mal stehen. Das war, ja, auch da möglichst viel Abwechslung war für mich da so das Beste, was ich für mich gefunden habe.
Okay, und apropos Lümmeln, hast du dann in deinem Homeoffice-Bereich auch wirklich ein schönes, gemütliches Sofa oder ein Sessel oder so, wo du dich mal reinlümmeln kannst?
Das habe ich mir jetzt, als ich hier den Raum nochmal ein bisschen umgebaut habe für Homeoffice-Zwecke, habe ich da tatsächlich drüber nachgedacht und hätte ich eigentlich ganz gern. Das hat jetzt aber der Raum baulich irgendwie nicht so richtig hergegeben.
Wie groß ist der denn?
Naja, das ist so ein Standard. Das war mal eine Einzimmerwohnung, ne? Also das ist was hat der vielleicht, keine Ahnung, 17 Quadratmeter, schätze ich jetzt mal, ungefähr 18 vielleicht, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Das ist aber halt bei uns Gästezimmer, / Abstellraum, / Nähzimmer, / Arbeitszimmer. So, und das ist natürlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, das ist eigentlich keine klare Trennung, ne, zwischen irgendwie Wohnbereich und Arbeitsbereich, beziehungsweise ist es einfach auch nicht schön, ja, und wenn man nicht gerne in diesem Raum ist, dann ist es irgendwie auch schwierig, manchmal die Motivation zu finden. Und deswegen bin ich jetzt vor kurzem nochmal hergegangen und habe den ganzen Raum nochmal umgestellt, habe so einen Raumteiler quasi eingezogen, irgendwie so einen selbstgebauten Und jetzt habe ich in diesem Raum so eine Arbeitsecke, also die wirklich schon, ja, nicht abgeschlossen ist komplett, aber die ist so schon abgetrennt vom restlichen Raum. Und das ist jetzt mein Arbeitsbereich und das fühlt sich schon sehr nahe an quasi einem eigenen Büro an. Und das hilft schon mir jetzt auf jeden Fall ganz arg, da eine bessere Motivation zu finden und auch irgendwie so sauberer zu trennen zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Aber die Sitzecke, die mal so, keine Ahnung, wenn man mal über ein Konzept nachdenkt, wo man sich dann mal aufs Sofa irgendwie vielleicht auch legen kann, die fehlt mir noch. So, da bin ich noch auf der Suche nach einer Lösung.
Trotzdem stelle ich mir dieses Zimmer jetzt irgendwie kühl und düster vor. Stimmt das? Beziehungsweise, worauf ich jetzt hinaus will, ist auch vor allem die Lichtsituation. Ja. Ist ja auch wichtig, dass man gutes Licht hat, damit man nicht irgendwie verkrampft rumsitzt, weil man irgendwas nicht sehen kann. Verstehst du?
Ja, es ist nicht, es ist eine Kellerwohnung quasi, aber ich habe quasi nach vorne Fenster in den Garten und ich stehe direkt vor diesen Fenstern. Das heißt, da kommt schon Licht rein und ich habe schon auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie im Keller in der dunklen Kammer hocke. Tatsächlich stehe ich aber nicht perfekt. Also mein Schreibtisch steht nicht im rechten Winkel und mit Abstand zum Fenster, weil das einfach der Raum nicht mehr hergab, sondern ich stehe relativ gerade mit Blick aufs Fenster und ich muss tatsächlich an hellen Tagen ein Stück weit abdunkeln sogar, damit ich meine Augen entspannt arbeiten können. Mhm. Ja, das ist noch verbesserungswürdig.
Hast du eine Schreibtischlampe?
Ja, das schon.
Ja.
Genau, also das ist auch, genau, da habe ich mir jetzt auch eine neue gegönnt, weil das war mir dann auch wichtig, dass ich hier dann irgendwie schönes, angenehmes Licht mache und die auch irgendwie so verstellen kann, wie ich es haben will. Und genau, eine schöne Schreibtischlampe ist schon auch was wert, ja.
Und machst du zwischendurch Übungen, wie es überall empfohlen wird, oder Spaziergänge oder sowas oder nicht?
Es ist oft so phasenweise. So, das tatsächlich vergesse ich das auch gerne und oft irgendwie im Alltag, aber ich versuche schon auch, mir dann wirklich mal einen Spaziergang oder mal, ich bin schon irgendwie mittags zum Einkaufen gelaufen oder jetzt die Tage war ich mit dem Fahrrad mittags irgendwie mal bei der Apotheke und versuche da schon auch so ein bisschen was mit einzubringen und habe auch hier so ein Theraband liegen, ja, damit ich auch ab und zu mal irgendwie so ein paar Nackenübungen machen kann. Aber das ist ja, wie es immer so ist, in guten Zeiten vergisst man das schnell und in schlechten kann man sich nicht so gut aufraffen und im normalen Arbeitsalltag habe ich einfach auch meinen Kopf voll, so dass ich da oft auch gar nicht dran denke. Das ist, da muss ich mich selber tadeln. Das könnte auf jeden Fall deutlich besser sein.
Wüsstest du auch, was für Übungen du machen könntest für zwischendurch?
Ja, doch. Da gibt's ja irgendwie jede Menge interessante YouTube-Kanäle. Da gibt's, ich bin ja auch durchgehend in Physiotherapie. Da habe ich mir auch schon Übungen mitgeben lassen, quasi und Inspirationen geholt. Also da gibt's, glaube ich, auch nicht so viel, was man komplett falsch machen kann. Wichtig ist, dass man halt was tut.
Ja. Ja, was ich absolut liebe, wenn ich zu Hause arbeite, ist, dass meine Yogamatte neben mir auf dem Boden liegt und ich dann echt vom Schreibtisch auf die Yogamatte fallen kann. Und allein schon sich einfach nur auf den Rücken legen und ausstrecken, allein das ist für mich schon so eine Wohltat. Da knackt es auch überall. Und was ich dann auch immer mache als allererstes, ist so ein Twist, also dass ich meine Wirbelsäule twiste, das Knie auf die eine Seite und das andere Knie auf die andere Seite, da knackt es dann auch überall und allein schon das dauert eine Minute und sorgt bei mir schon für große Erleichterung. Deswegen bin ich ein Fan davon, von Matte im Homeoffice.
Ja, also ich hatte da auch immer so eine, Klimmzugstange, also als mein Büro noch oben war, hatte ich die immer quasi so im Durchgangsbereich, wo ich immer dran vorbei bin. Und immer, wenn ich mich so zusammengesunken und verkrampft gefühlt habe, habe ich mich da einfach so ausgehängt. Also einfach dranhängen, so ein bisschen mit der Hüfte wackeln. Und das löst tatsächlich so ein bisschen ganz leichte Blockaden. Da knackt es dann auch mal. Und hinterher ist alles wieder viel besser. Das funktioniert leider heute nicht mehr so bei mir. Das ist jetzt irgendwie alles mit diesen Prothesen und so, glaube ich, relativ fest. Da löst sich da nicht so viel. Aber das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also so eine Möglichkeit zum Aushängen, wo man vielleicht sogar noch Schlingentraining machen könnte, das ist eigentlich auch was ganz, ganz Wertvolles. Ja, aber
Schlingentraining klingt für mich total gefährlich.
Das ist ja nichts anderes, was du machst mit deinem Fly-High-Yoga.
Nee, ja, da wollte ich auch gerade noch mal hinaus drauf. Fly-High-Yoga wo man in so einem Gurt sich kopfüber aushängen kann. Wenn ich wirklich ein Homeoffice mir einrichten würde, würde ich mir auch diesen Gurt an die Decke hängen, um mich da zwischendurch mal reinzuhängen.
Genau.
Wirbelsäule also, auszulassen, ja.
Ich meine, das ist ja wie bei allem, was ich jetzt schon gesagt habe, ne? Wenn du da schaffst, möglichst viel Abwechslung reinzubringen, ne? Und das ist einfach noch eine Stufe mehr an Abwechslung, dann halt noch wirklich ja, hinlegen oder sportliche Bewegung oder Gymnastik oder es gibt ja so diese 7-Minute-Workouts, da gibt es tausende gute Apps für alle möglichen Smartphones. Das ist auch was, da nimmst du dir 7 Minuten Zeit, machst eine Sporteinheit, das wird dich auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen entspannen ist jetzt nicht das richtige Wort, aber das würde ich so ein bisschen aus dieser verkrampften Arbeitshaltung rausbringen, ja. Alles ein bisschen lösen, macht dir auch den Kopf frei, ja, das pustet dir auch ein bisschen Sauerstoff durch den Körper, also das kann ich auch jedem nur empfehlen.
Was auch wichtig ist, denke ich, dass man seinen Kreislauf mal auf Touren bringt. Das kann ich jetzt mit Yoga nicht so gut, aber was es auch überall gibt, ist so High-Intensity-Intervall-Training-Geschichten, wo man wirklich mal 10 Minuten auf YouTube irgendwie so am Stück Übungen macht. Und da kommt man echt ganz schön ins Schwitzen und es sind nur 10 Minuten am
Tag.
Also ich mache das gerade, weil ich eben kein Yoga machen kann wegen meiner Schulter. Und das ist gut.
Das ist genau die gleiche Kategorie, genau. Dieses 7-Minuten-Workouts, das ist auch so High-Intensity, aber dafür halt nur wirklich sehr, sehr kurze Zeit mit ganz, ganz wenig Pausen dazwischen. Also wirklich so eine Übung, eine Minute, dann 10 Sekunden Stellungswechsel und dann die nächste Minute, so ungefähr, ja.
Ja, richtig.
Ja, so.
Ja, schön. Und
unserem Schweigen nehme ich, wir haben das Thema erschlagen.
Ja, und ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut und ich nehme ab 11 Uhr an einem Online-Festival teil, das eigentlich hätte in echt stattfinden sollen, und zwar diesem DNX, Digitale Nomaden-Festival, und bin jetzt schon total aufgeregt, weil es mein erstes Online-Zoom-Festival ist, wie das alles technisch läuft und so. Das wird, glaube ich, cool.
Festival ist ein gutes Stichwort. Ich wurde gestern auch für einen Online-Kongress interviewt über meine Schmerzkrankheit und unseren Podcast. Da kann ich dann auch gerne noch einen Link nachreichen. Ich konnte jetzt nämlich auf die Schnelle den passenden Link nicht finden. Aber das ist was, das findet, glaube ich, am 10. Juni statt. Wird veranstaltet von podium.net. Die machen ganz viel unterschiedliche Gesundheitskongresse. Ja, zu verschiedensten, auch zu Hautkrankheiten und zu allen möglichen Themen. Und da steht jetzt eben einer an, rund um das Thema Schmerz. Und neben ganz, ganz vielen Gesundheitsexperten und Ärzten, Therapeuten gibt es da dann unter anderem eben auch mich als Vertreter der Betroffenen quasi zu sehen. Also da lasse ich gerne noch einen Link in den Shownotes da. Da kann man sich sicherlich auch mal mit dem Thema auseinandersetzen, ganz gut.
Cool. Und wie sind die auf dich gekommen?
Naja, die haben unseren Podcast irgendwo gefunden, ne? Also Podcast gefunden, reingehört und gesagt, ach ja, das ist ja eigentlich genau das, was da noch fehlt, ja. Das war ja auch unser ursprünglicher Gedanke, dass wir in diesem Gesundheitspodcast-Ding einfach viel, viel gefunden haben, das so Ratgebercharakter hat und viel so Zeigefinger, ihr müsst das und das und das machen und wenig so, wie es den Betroffenen dabei geht. Und genau aus dieser Denke heraus sind die quasi dann bei uns gelandet.
Ja, schön, dann wird unser Podcast doch wirklich gehört und erregt teilweise auch Aufmerksamkeit. Das freut mich sehr.
Ja, sehr schön.
Gut.
Dann
schmerzliche Grüße nach Franken.
Ja, schmerzliche Grüße zurück nach Berlin. Und dann?
Und hoffentlich bis bald wieder.
Hören wir uns vielleicht in 2 Wochen wieder.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa, Susu, Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.